Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir sollten uns da nichts vormachen. Die erste Hälfte diesen Jahres ist am 30.06. so gut wie rum. Ein herzliches Willkommen. Heute soll's regnen und da lacht das Gärtnerinnenherz, ändert aber nichts dran, dass Brandenburg im bundesweiten Vergleich eins der trockensten Bundesländer ist. Märkische Sandbüchse, so wird der Landstrich ja schon genannt, das seit längerem. Jetzt kommen noch die Folgen des menschgemachten Klimawandels dazu auf diesen losen, sandigen Boden. Zu wenig Regen und viele Trockenperioden, dann aber wiederum stark Regen und beides bringt Probleme mit sich. Wie reagieren wir darauf? Wie können wir uns anpassen? In der Landwirtschaft, in der Stadtplanung und allgemein in unserer Art zu leben? Das wollen wir heute diskutieren bis 13 Uhr und zwar unter dem Titel Dürre oder Starkregen. Wie managen wir die Ressource Wasser? Und dazu gemeldet bei uns hat sich schon unser Hörer Stefan und der setzt klar auf Biomasse, genauer gesagt auf Pflanzen.
Eine wirklich durchstrukturierte Begrünung des ganzen Planeten, dass man sagt, okay, wir müssen die Felder begrünen, wir müssen die Städte begrünen. Wir brauchen Pflanzen. Pflanzen haben eine bessere Möglichkeit, das Wasser Starkregen aufzunehmen. Verdunstungen sind geringer, Temperaturen werden minimiert, sodass überhaupt erstmal wieder Wasserkreisläufe überhaupt entstehen können. Die stabilisieren den Planeten. Neben dem ganzen Mist, den wir schon verursacht haben, müssen wir da jetzt aktiv absolut in die Pflanzenvegetation reingehen und sagen, egal, jeder muss begrünen, fertig, bums, aus.
Fertig, bums, aus. So fordert es Stefan. Gehen Sie da mit oder sagen Sie, nee, mon ami, ich stehe sehr auf meinen Schottergarten. Oder sind Sie vielleicht angesichts der steigenden Temperaturen kurz davor, sich einen Pool anzuschaffen und in den Garten zu stellen? Oder andersrum, haben Sie schon lange einen und denken inzwischen, boah, ich glaube, ich schaffe den lieber ab. Und nochmal mit Blick aufs große Ganze gefragt, was muss denn in Berlin, was muss in Brandenburg geschehen, damit wir mit dem Wasser, das da ist, besser klarkommen? Reichen da lokale Verbote, die gibt es ja jetzt momentan, schon einige, wie beispielsweise in der Stadt Brandenburg, wo eben reglementiert ist, ob und wie Wasser zu entnehmen ist aus Gewässern. Reicht das oder brauchen wir anderes oder mehr davon? Ich vermute, Sie haben eine Menge Ideen zum Thema und hoffentlich auch gute Argumente und Antworten für uns. Also, wie managen wir die Ressource Wasser? 0331 70 99 111 ist die Nummer dafür. Und Sie wissen, wenn Sie diese Sendung häufiger hören, wir starten immer musikalisch ins jeweilige Sendungsthema. Und nur, weil eine Songidee sehr naheliegend ist, heißt es noch lange nicht, dass sie schlecht ist.
Kaltes, klares Wasser.
Schön, wenn man's hat. Malaria war das versus Chicks on Speed auf Radio 1. Die Trinkwasserversorgung läuft in Deutschland, anders als zum Beispiel beim Nachbarn Frankreich, wo inzwischen manche Ortschaften mit Wasserlieferungen per LKW versorgt werden müssen und wo im vergangenen Sommer dann auch die Pegelstände der Flüsse zu niedrig waren, um ausreichend Kühlwasser zu bieten für die französischen AKWs. Aber knapp ist es auch bei uns, das Wasser. An vielen Orten in Brandenburg reagieren die Verwaltung mit Appellen, an anderen mit Verboten. Es geht darum, die Entnahme von Wasser durch die Bürgerinnen und Bürger zu steuern. An vielen Orten in Berlin und Brandenburg sehe ich aber auch, juckt gar nicht so viele, der Rasen soll nun mal grün sein. Nun hat's aber doch feste geregnet, könnte man argumentieren, in Berlin und Brandenburg. Weiterer Regen ist angekündigt. Hilft das nicht? Hat das nicht geholfen, die Pegelstände so ein bisschen zu heben? Die Antwort lautet ein klares Jein. Ralf Steg beschäftigt sich als Ingenieur seit Jahrzehnten mit Wassermanagement im Allgemeinen und mit der Spree im Speziellen. Und er sagt, wir machen einen entscheidenden Fehler.
Unser Fehler ist, dass wir das Wasser eigentlich gar nicht richtig nutzen, sondern das Wasser fällt auf die Dächer oder auf die Straßen und verschwindet dann in der Kanalisation. Und wir bräuchten ja vor allen Dingen Wasser, um Straßenbäume zu gießen zum Beispiel oder um die Parks zu gießen. Und dieses Wasser könnten wir eigentlich nutzen. Wir leiten jetzt das Wasser in die Kanalisation zu den Klärwerken und dort wird es teuer gereinigt. Das ist absoluter Irrsinn.
Ist Quatsch, wie wir das aktuell machen, sagt Steg. Und vielleicht waren Sie ja nach dem starken Regen zuletzt, so wie ich, auch mal am Teltow-Kanal unterwegs oder an anderen Gewässern und haben mit Entsetzen festgestellt, wie viele Fische da mit dem Kiel nach oben treiben. Die reinste Bouillabaisse war das am Teltow-Kanal. Und dafür gibt es eine Erklärung, sagt Steg.
Weil nämlich bei jedem Regenereignis und nicht nur bei solchen großen, wie wir die in der letzten Zeit hatten, ungeklärtes Abwasser, und ich nenne das mal eine Giftbrühe, in die Berliner Gewässer eingeleitet wird. Und was viele Berliner gar nicht wissen, weil sie denken, sowas passiert nur in Entwicklungsländern, das Ganze ist ein Mix aus Haushaltsabwässern und dem Abwasser, was durch den Regen von den Straßen abgewaschen wird. Das ist zum Beispiel voll mit Mikroplastik oder Fäkalien, Renovierungsrückständen, Arzneimittelrückständen und so weiter. Mhm. Also es gibt einen Grund, warum die Fische mit dem Bauch nach oben schwimmen.
In dieser unserer Giftbrühe bleibt ihm nämlich gar nichts anderes übrig, dem Fisch. Landschaftsingenieur Steg fordert von der Berliner Politik und den Berliner Wasserbetrieben, in funktionierende Auffangsysteme zu investieren. Er selbst hat zusammen mit der Technischen Universität Berlin ein Auffangsystem gebaut und am Osthafen untergebracht, so als Prototyp. Und er hat hier auf Radio 1 auch erklärt, wie es funktioniert.
Wir haben in der Spree eine Insel gebaut. Diese Insel besteht nicht aus Beton, das sind Auffangbehälter aus Glasfaserrohren, die sind unter der Wasseroberfläche. Mhm. Und wenn es stark regnet, läuft das Abwasser dort rein, wird dort zwischengespeichert. Und wenn die Kanalisation wieder frei ist, wird es automatisch in die Kanalisation zurückgepumpt und dann zu den Klärwerken geleitet. Man kann zum Beispiel diese Auffangbecken auch mitten in der Stadt installieren, um nur Niederschlagswasser, Regenwasser aufzufangen, zum Beispiel auf den Dächern, so wie man das in New York kennt. Wissen Sie, jeder Park in Berlin ist eigentlich von Häusern umgeben. Das heißt, man kann das Niederschlagswasser direkt von den Häusern eigentlich in die Parks leiten.
Wie klingt das in Ihren Ohren? Nach einer guten Idee oder eher nicht? Und auch allgemein, was müsste passieren, unsere großen Infrastrukturen betreffend und auch in unser aller Privatleben, um die Ressource Wasser sinnvoll zu bewirtschaften. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten und die Nummer kennen Sie, vermute ich. Falls nicht, hier kommt sie nochmal, 0331 70 99 111. Das hier ist der Wassertalk auf Radio 1. Heute zumindest bis 13 Uhr sprechen wir darüber, wie wir umgehen mit der Ressource Wasser. Und auf radio1.de haben wir wie immer in dieser Sendung erstmal eine Umfrage platziert. Wo müsste unser Wasserverbrauch reduziert und wo müsste umgedacht werden? Und wir haben vier Fächer aufgemacht. Industrie, Landwirtschaft, das haben bislang die wenigsten geklickt. Im privaten Bereich, da ist auch noch nicht viel los. Und das generelle überall, also in all diesen Bereichen, hat momentan die meisten Stimmen. Sie können Ihre dazu tun, nämlich indem Sie gehen auf radio1.de. Eventuell müssen Sie dann nach unten scrollen, eventuell auch noch einen Adblocker deaktivieren. Wenn Sie das gemacht haben, ist die Umfrage da und Sie werden Ihren Klick los. Und wenn Sie denken, ich habe mehr dazulassen als einen Klick, dann wählen Sie die altbewährte Nummer 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber.
Brand in Burg. Nomen est omen. Regelmäßig brennt hier im Sommer der Wald und es ist im Schnitt so trocken wie in keinem anderen Bundesland. Und das hat Folgen. In Brandenburg an der Havel zum Beispiel dürfen Privathaushalte ab sofort nur noch abends oder nachts Grundwasser verwenden für ihre Gärten. Und in anderen Brandenburger Kommunen gibt es angesichts eines weiteren trockenen Sommers, ja, das ist es nämlich, trotz des Regens heute, inzwischen ähnliche Vorgaben. Sind alles natürlich auch Dauerbrenner-Themen für unsere Brandenburg-Reporterin, für Amelie Ernst. Willkommen.
Hi Katja.
Zuletzt wurde ja viel diskutiert über die Spree, die ja auch Berlin mit Wasser versorgt. Was genau ist das Problem mit der Spree?
Ja, in diesen vielen trockenen Sommern, da sinken eben die Pegel nicht nur in dem einen oder anderen See, das wird man dann im Sommer erleben, wenn man mal rausfährt, ne? Sardinersee, auch viele andere im Norden, da sieht es nicht mehr so aus wie früher, sage ich mal. Und eben auch der Pegel der Spree sinkt. Und das ist mittlerweile eben nicht nur ein Thema für Ökologen und Klimaaktivisten, sondern auch für Wasserbetriebe und auch für die Brandenburger Tourismusverbände zum Beispiel.
Das haben Sie letztes Jahr gesehen im Spreewald, wenn die Fließe rückwärts fließen oder auch in anderen Seen in der Uckermark, wo wir tatsächlich Probleme haben. Das ganze Thema Wasserqualität, Algenbewuchs ist etwas, was den Tourismus natürlich irgendwann auch schwächt, sodass wir von einer großen Trockenheit und von einer Hitze im Sommer nicht unbedingt nur die Profiteure sind.
Das sagte mir Andreas Zimmer von der Tourismusmarketing Brandenburg. Also da denkt man vielleicht auch nicht als erstes dran, aber das wird für die zunehmend ein Thema, ne? Dass viele Menschen, Touristen kommen natürlich wegen des Wassers nach Brandenburg und da ändert sich eben auch einiges, zum Beispiel im Spreewald. Aber mit zu wenig Wasser wird das eben schwierig da mit dem Kahnfahren, zumindest in den kleineren Fließen.
Soweit so schlecht. Hat die Landesregierung das Thema Wassermangel auf dem Schirm? Was tut sich da?
Ja, es tut sich was, das kann man schon sagen. Aber wie so oft sind es dann doch eher Reaktionen, ja, auf zum Beispiel die Waldbrandsituation. Da wird eine Menge gemacht, da werden Brunnen gebohrt, Schneisen angelegt, damit man eben beim Feuer besser löschen kann, besser rankommt an die Waldstücke. Oder es werden Löschfahrzeuge beschafft, Kameras aufgestellt, dass man eben den Waldbrand eher sieht. Solche Sachen. Oder man diskutiert natürlich auch über neue Pflanzen. Ne? Was wird auf dem Acker künftig wachsen? Welche Baumarten haben hier eine Zukunft? Was pflanzt man noch? Und bei den Seen und Flüssen, wie der Spree, da versucht aber jetzt eher jede Kommune oder auch das Land, da Lösungen für sich zu finden. Also bei der Spree wird ja diskutiert, im Winter Wasser aus der Elbe rüberzuleiten, damit man das in heißen Sommern in die Spree weiterleiten kann.
Wir brauchen zwingend eine Wasserüberleitung aus Flusssystemen. Da Oder und Neiße und Spree das nicht leisten können, geht das nur aus der Elbe. Und die Elbe hat im Winter und im Frühjahr, weil sie aus dem Riesengebirge und aus dem Erzgebirge kommt, reichlich Wasser. Da ist es möglich, das abzuführen. Das sagen auch alle Fachleute.
Und das sagte vor ein paar Tagen auch Philipp Zeschmann von BVB Freie Wähler im Landtag. Also solche Überlegungen sind da jetzt an der Tagesordnung. Aber so eine Verbindungsleitung zum Beispiel von der Elbe zur Spree zu bauen, das würde bis zu 20 Jahre dauern. Das ist keine akute Lösung. Schwierig, sagt auch Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel von den Bündnisgrünen. Außerdem würde das Wasser natürlich dann woanders fehlen. Das ist ja logisch. Dann ist eben bei der Elbe oder in Sachsen das Thema das andere. Und deshalb will er erstmal Wassersparpotenziale bei Firmen und Privathaushalten hier in Brandenburg besser nutzen. Und zwar nicht nur beim Blumengießen.
Und ich darf mal an die Mitte der 90er Jahre erinnern, wo Frischwasserspülung der Kanalnetze gefordert wurde, weil die Menschen nicht mehr genug Wasser verbrauchten und es gab die Aufforderung, mehr Wasser zu verbrauchen. Wir waren von 147 Liter pro Einwohner auf 98 Liter zurückgegangen. Inzwischen sind wir wieder bei 120 Liter pro Einwohner. Und ich würde mal sagen, da haben wir auch ein Einsparpotenzial. Und das sollten wir auch nutzen und nicht kleinreden.
Also sparen, 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 sagt der Umweltminister. Und dann sind wir natürlich ganz schnell bei den Diskussionen, die jetzt auch mal lauter werden. Ne? Welche Industrie darf denn noch ganz viel Wasser benutzen künftig? Wer muss denn da vielleicht sich ein bisschen einschränken? Oder wer darf seinen Pool noch füllen? Das ist ja sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ein Thema. Der schöne Pool im Garten braucht eine Menge Wasser. Und viele werden es noch gar nicht wirklich merken, weil Trinkwasser ist noch relativ billig. In Berlin im Schnitt pro Kopf und Monat 17 Euro kostet das Ganze. Das ist jetzt nicht der Riesenfaktor.
Ist man sich denn einig in Brandenburg im Landtag bei so Themen wie Rationierungen oder Vorgaben? Das ist ja höchst unbeliebt.
Absolut. Man sagt, sagen wir mal, die Mehrheit im Landtag ist schon dafür, dass es da Vorgaben geben muss. Nur die AfD als größte Oppositionsfraktion sieht es anders. Sie sagt, nein, nicht die Bürgerinnen und Bürger dürfen da was spüren vom verfehlten Wassermanagement aus ihrer Sicht der vergangenen Jahrzehnte, sagt zum Beispiel der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Günther. Denn Schuld an der Wasserknappheit seien vor allen Dingen die SPD-geführten Landesregierungen.
Das Wasserproblem in Gänze ist uns allen bekannt. Das hat nichts mit Klima zu tun, mit Klimahysterie. Klima- und Wetterereignisse verändern sich. Wir haben Trockenperioden, wir haben Warmperioden, wir haben aber auch Nässeperioden und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Also auch so kann man natürlich reagieren, ne? Wenn man sagt, also ist einfach nur eine Frage der Zeit, irgendwann kommen auch wieder feuchtere Zeiten, sagt die AfD.
Sagt die AfD und berichtet hat die Amelie Ernst für uns und zwar über Wassermanagement in Brandenburg. Schönen Dank dafür.
Gerne.
Und wir haben dieses Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Amelie hat es ja erwähnt, in Berlin kostet die Trinkwasserversorgung pro Kopf und Monat durchschnittlich 17 Euro. Was meinen Sie, sollten wir Trinkwasser teurer machen? Die Berliner Wasserbetriebe wollen das und sagen, wenn wir größere Umbaumaßnahmen finanzieren wollen, dann müssen wir Wasser teurer machen, würde vielleicht ja auch sowas wie ein Preisbewusstsein schaffen, dass wir dann hochwertiges Gut haben zum aktuell doch stemmbaren Preis. Würden Sie also sagen, 17 Euro sind zu wenig, das muss mehr sein? Oder sagen Sie, nee, 17 Euro sind für mich ganz persönlich schon viel zu viel. Die Wasserbetriebe, wie gesagt, in Berlin würden gern erhöhen. Der schwarz-rote Senat will's nicht. Bleibt die Frage, was wollen Sie denn? 0331 70 99 111. Heidrun hat geschrieben und die sagt, jeder, jede kann irgendwie den Verbrauch von Wasser regulieren, indem Wasser nicht unnötig laufen gelassen wird, indem Regenwasser aufgefangen wird zur Bewässerung von Gärten oder aber indem man die Toilettenspülung regelt. Es gibt viele Beispiele und sie sagt, es gibt natürlich auch große Maßnahmen. Sie sagt, ich bin überzeugt davon, dass die Ideen für Großprojekte bereits vorliegen bei Ingenieuren, bei Gärtnern, bei Wasserbauern. Sie müssen umgesetzt werden und zwar jetzt. Hier ist die Politik gefragt. Und gemeldet bei uns hat sich auch Anne und zwar mit konkreten Praxistipps.
Wir haben im Haushalt so Kleinigkeiten, wo wir Wasser sparen können. Zum Beispiel haben wir die Brause auf weicheren Druck gestellt. Wir schütten das Kartoffelwasser nicht weg, sondern nutzen eben für den Garten ohne Salz dann eben gekochtes Obstwasser. Wenn wir Obst abgespült haben, heben wir auf und auch mal gibt es ja Reste in Wassertanks von der Kaffeemaschine, die sind dann schön für die Vogeltränke oder eben ansonsten auch mal eine halbe Kanne Tee, die übrig geblieben ist, geht auch mit rein. Also kann man schon sehr viel Wasser zum Wässern im Garten oder auf dem Balkon nutzen.
Sagt Anne und gemeldet bei uns unter 0331 70 99 111 hat sich auch Christopher.
Ich möchte mal hier anmerken, dass das Kleingartengesetz vollkommen veraltet ist und auch das Stadtbegrünungsmanagement hinkt völlig der Klimakrise hinterher. Man sollte doch die Flächen nicht in der Hitzeperiode mähen und auch das Kleingartengesetz dahingehend reformieren, dass auch Langgraswiesen mehr stehen bleiben, weil das hat einen sehr hohen Effekt auf die Verdunstung. Die Wohnungsbaugesellschaften, die immer die Büsche runterschneiden und das Laub aus den Büschen rauspusten mit den Laubbläsern, das sind alles Feuchtigkeitsspeicher. Der nackte Boden ist der Verdunstung preisgegeben.
Sagt Christopher und fordert Let it grow, zum Beispiel auch auf öffentlichen Parkflächen. Angerufen hat uns auch Isot aus Schöneberg.
Ich finde es ziemlich krass frech, dass wir hier nur sauberes Trinkwasser benutzen, um Klo zu spülen und andere Dinge zu machen. Ich bin keine Wasserwirtschaftskennerin, aber es ist, glaube ich, in anderen Ländern durchaus gang und gäbe, dass man zwischen Brauch und Trinkwasser unterscheidet und einfach Wasser zurückführt in den Kreislauf.
Welche Ideen hätten Sie? Welche Maßnahmen im Großen fordern Sie und was setzen Sie vielleicht im Kleinen auch schon um? 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Auf radio1.de haben wir ja eine Umfrage laufen. Wir fragen, wo müsste unser Wasserverbrauch reduziert, wo umgedacht werden. Und aktuell gibt es da nur 6%, die sagen im privaten Bereich, 3%, noch weniger sagen in der Landwirtschaft, 24% sagen in der Industrie und 67% sagen überall. Bleiben wir nochmal bei den 24%, die aufs Konto der Industrie gehen, ihrer Ansicht nach, so sie da abgestimmt haben. Dazu passt eine Mail, die mir Daniel geschrieben hat. Der sagt, mich regt das auf, dass das jetzt hier wieder mit Verboten und so weiter das letzte Glied der Kette treffen soll. Den Privatmenschen, Großindustrien verbrauchen millionenfach mehr Wasser als zum Beispiel Hausbesitzer. Dort würde eine Einsparung von wenigen Prozent mehr bewirken, als es ein Verbot von Gartenbewässerung tun würde. Stimmen Sie zu, würden Sie sagen, setzt erstmal da an, wo wirklich große Mengen Wassers verbraucht werden oder sagen Sie, nee, wir sollten das eine tun, ohne das andere zu lassen? 0331 70 99 111. Und wir sprechen über unseren Umgang mit der Ressource Wasser. Der spielt natürlich eine Rolle in der Landwirtschaft, im großen Maßstab, im kleinen auch. Und gesucht wird sowas wie die Pflanze der Zukunft. Also eine Pflanze, die es mit den klimatischen Bedingungen hier in Berlin und Brandenburg und darüber hinaus aufnehmen kann. Ich spreche gleich mit jemandem, der auch nach dieser Pflanze, nach diesen Pflanzen sucht und an ihnen forscht. Und zuvor Musik von Hatchie Sure. In der Landwirtschaft ist eine Menge in Bewegung, was die Bewässerung betrifft. Lieber punktgenau als mit der großen Beregnungsanlage. Aber auch das, was angebaut wird, ändert sich. Melone, Hirse, Kichererbse, das wird nicht mehr nur in südlichen Ländern angebaut und geerntet. Nee, auch in Brandenburg werden diese Erntefrüchte produziert. Und was machen die Kleingärtner und Kleingärtnerinnen, wenn Rasen wässern out ist, wenn Schottergarten im Sinne von Biodiversität auch nicht gut ist? Antworten kommen hier von David Zimmerling, der ist zum einen wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik in Großbeeren und zum anderen selbstständiger Pflanzplaner. Hallo Herr Zimmerling.
Hallo Frau Weber.
Was ist denn eine Pflanze mit Zukunft für meinen eigenen Garten? Endlich Spätburgunder aus eigenem Anbau?
Der Wein ist tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, aber die eine Pflanze für die Zukunft ist tatsächlich sehr schwer zu definieren. Mhm. Also es wird wahrscheinlich eine Veränderung geben der Arten, die wir verwenden können, und man kann so eine Gruppe von Pflanzen ausmachen, die mit Trockenheit ganz gut klarkommen können. Aber diese eine Superpflanze werden wir nicht haben, da wir sehen, dass tatsächlich der Klimawandel lokal sehr unterschiedlich zuschlägt und wir tatsächlich auch überlegen müssen, doch wieder mehr in diese Regionalität zu gehen und wegzugehen von dem Einheitsbrei.
Jetzt haben Sie schon gesagt, also die eine Pflanze wird es nicht geben, wäre ja auch Quatsch, weil Monokulturen will ja auch keiner. Und vielleicht gehen wir mal auf die Expertise, die Sie haben. Da geht es nämlich vor allen Dingen um Zierpflanzen. Welche Kandidaten haben denn gute Aussichten in unseren Breiten, dann künftig häufiger angebaut zu werden, damit es das Auge erfreut?
Ja, es gibt Anpassungsstrategien von Pflanzen an Hitze und Strahlung. Das sind dann zum Beispiel graulaubige Blätter, feine Blätter zum Beispiel. Das sind so also Indikatoren, wo man weiß, okay, die Pflanze kommt zurecht mit Trockenheit, mit hoher Strahlung.
Welche wären das jetzt nochmal, wenn ich mit Blättergattungen nicht so firm bin?
Genau, also ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel der Wollziest, auch Eselsohr genannt, weil das Laubblatt sieht tatsächlich aus wie so ein Ohr, so ein flauschiges Ohr von einem Esel. Also ist ein bisschen länglich und ist ganz stark behaart. Das kennt man sicherlich auch. Keine neue Pflanze, die gibt es schon ganz lange. Ganz lange war sie also altbacken, aber die ist ganz dienlich. Mhm. Und spannend ist, also die blüht und wird auch beflogen von diversen Insekten. Aber auch die Behaarung des Laubes wird genutzt von manchen Wildbienenarten. Zum Beispiel, wenn die dann die Nester verschließen mit dem Material. Also da können wir sozusagen zwei Klappen an einer Fliege schlagen.
Andersrum.
Mhm. Ne?
Genau. Natürlich killen wir aber die Fliege nicht dabei. Wir bleiben da rein bildlich.
Genau. Wir möchten ja eigentlich denen helfen und damit können wir damit sozusagen also ein Habitat unterstützen zumindest und aber halt auch eine Blüte anbieten.
Okay, Eselsohr ist das eine. Haben Sie noch einen Tipp? Sie sprachen ja auch von so kleinen, ich sag mal, fädrigen Blättern. Welche wären das?
Genau, also eine Art, mit der wir bis jetzt gute Erfahrungen gemacht haben, nennt sich Bücknanthemum. Bücknanthemum tinifolium gibt es da zum Beispiel eine.
Ups, gibt es das auch in Deutsch?
Art. Da gibt es verschiedene deutsche Artnamen dafür. Das ist, manchmal findet man das als Scheinbergminze zum Beispiel. Mhm. Das ist eine nordamerikanische Staude. Die fängt ein bisschen später an mit Blüten. Also so im Hochsommer wird auch sehr, sehr stark beflogen. Von verschiedenen Wildbienen konnten wir da beobachten, zumindest auch Schmetterlinge. Und die ist tatsächlich relativ robust, was jetzt auch die Trockenheit und das wenige Wasser angeht.
Mhm. Was sagen Sie denn Leuten, die Sie anrufen in Ihrer Funktion als Gartenbauer und Pflanzplaner und die sagen, also Herr Zimmerling, ich hätte gern einen Garten mit saftig grüner Rasenfläche und vielen, vielen schönen feuchtigkeitsliebenden Pflanzen?
Ja, also das ist das Gleiche, was wir halt auch von den Kollegen hören. An der SVGA machen wir verschiedene Weiterbildungsformate zu dem Thema und das ist immer das Problem, dass wir damit umgehen müssen. Also wir müssen uns die Frage stellen, können wir uns das eigentlich noch leisten? Ist es eigentlich noch möglich, in der Zukunft saftig grünen Rasen zu haben? Ist wahrscheinlich in manchen Bereichen möglich, dass wir dann partiell wässern und dann gerade, wenn wir Kinder haben oder repräsentative Flächen haben, wo das wichtig ist, dass wir dann schönen grünen Rasen haben. Aber tatsächlich können wir es in Zukunft nicht mehr leisten, jeden Rasen grün zu halten und müssen uns überlegen, gibt es da nicht Alternativen? Oder gibt es tatsächlich Alternativen zu den normalen Rasen?
Jetzt nutze ich hier die Gelegenheit gleich mal für eine Privataudienz. Hoffe, das ist auch für andere interessant. Bei mir hinter der Datsche ist ein Hang. Da stehen eigentlich Kiefern drauf, also der Brandenburger Signature-Baum. Aber so nach und nach verröcheln die alle, die Kiefern, das ist ihnen da zu trocken. Und da höre ich von manchen, die sagen, setz da mal Douglasien hin. Dann sagen wieder andere, nee, die Douglasie, die gehört nach Nordamerika und nicht nach Brandenburg. Was sagen Sie denn?
Ja, das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Also welche Arten sollen wir verwenden? Und die Diskussion einheimische Arten, nicht einheimische Arten wird sehr stark diskutiert oder geführt, die Diskussion. Letztendlich, meine persönliche Meinung ist, wir brauchen eine Vielfalt. Wir müssen halt abwägen, an welchen Orten ist es wichtig, tatsächlich nur mit rein einheimischen Arten zu arbeiten. Das ist zum Beispiel bei Ansaaten im Außenbereich, also außerhalb von Städten, ist das ganz wichtig, dass wir da die keine Vermischung haben der Genpoole. Aber im urbanen Raum kann man da Abstriche machen, das ist auch gesetzlich erlaubt. Und letztendlich brauchen wir eine Vegetationseinheit, also irgendwie grün, was funktioniert und aber, was an dem Ort.
Aber gibt's denn, entschuldigen Sie, aber gibt's denn sowas wie eine heimische Douglasie, die sich für solche Sachen eignen würde?
Also gerade bei den Bäumen ist es ganz schwierig, da für die Zukunft Arten zu finden. Und da dieser Prozess des Beobachtens tatsächlich sehr lange dauert und dann die Produktion auch nochmal 10, 15 Jahre dauert, es gibt ja einige Projekte, also auch bei uns an der FVGR haben wir zum Beispiel ein Projekt zum Thema Alleen. Auch die sind ja gerade sehr stark unter Stress. Und auch da versuchen wir Arten zu finden. Und auch da müssen wir uns überlegen, können wir tatsächlich auf nur einheimische Arten setzen oder müssen wir uns auch öffnen für vielleicht artverwandte Arten, die halt ähnliche ökologische Funktionen auch einnehmen können wie die einheimischen Arten.
Da sagt David Zimmerling von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik in Großbären. Haben Sie besten Dank fürs Gespräch. Schönes Wochenende für Sie.
Vielen Dank. Ja.
Radio 1. Die Weber.
Ich hatte es hier ja gerade im Gespräch mit David Zimmerling von der Kiefer und genau dazu hat sich bei uns auch Stefan gemeldet.
Das Bundesland Brandenburg ist eines der waldreichsten Bundesländer. Unser Wald ist aber ca. zu 70% durch die Kiefer geprägt und reine Nadelwälder tragen nicht dazu bei, dass Grundwasser neu gebildet wird, dass also das Wasser in der Landschaft gehalten wird. Wir müssen also dringend den Waldumbau vorantreiben und klimastabile Mischwälder mit sehr viel Laubholz in unseren Kiefernwäldern etablieren, um das Wasser so lange wie möglich in der Landschaft zu halten.
Sagt Stefan, und das leuchtet auch total ein, dauert aber alles so ein bisschen. Gibt es Ideen für kurzfristige Lösungen oder sind die hier einfach gar nicht drin? 0331 70 99 111. Etwa 2 Millionen private Pools soll es in Deutschland geben für die Erfrischung im eigenen Garten vor der eigenen Haustür. Während der Pandemie sollen dann viele neue dazugekommen sein. Aber ist das eine gute Idee angesichts der Verknappung der Ressource Wasser? Über das Becken, über das Schwimmen im eigenen Garten spreche ich jetzt mit einem, der sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt. Frank Eisele sitzt in diversen Verbänden und Gremien rund um den Poolbau und er selbst plant auch entsprechende Anlagen, private und öffentliche, und übernimmt gegebenenfalls auch die Bauleitung. Schönen guten Morgen, Herr Eisele.
Ja, guten Morgen, Frau Weber. Vielen Dank.
Nehmen wir mal sowas wie den VW Golf. Der war lange sowas wie das deutsche Durchschnittsauto. Pax von IKEA ist der deutsche Durchschnittsschrank. Gibt es sowas wie der bundesdeutschen liebsten Pool? Wie sieht der aus?
Nee, also das gibt es nicht. Dafür ist es natürlich kein vergleichbares Massenprodukt. Es gibt natürlich sehr viele Schwimmbäder. Sie haben ja schon eine Zahl genannt, die dürfte etwas geringer liegen nach genaueren Erhebungen. Aber dennoch, wir sind im Bereich von rund 1,6, 1,7 Millionen privaten Schwimmbädern. Das ganz unterschiedlich gelagert, auch nach den eigenen Ansprüchen und natürlich auch dem Geldbeutel und zur Verfügung stehenden Platz. Und da gibt es natürlich dann ja unterschiedliche Wünsche, so dass man eigentlich nicht daraus ableiten kann, es gibt den einen Volkspool, sage ich mal, oder Standardpool. Eventuell wären das dann doch die kleineren Becken, die man zum Beispiel im Baumarkt oder auch über den Internethandel bezieht. Die gleichen sich natürlich stark. Das ist natürlich ein für unsere Branche wiederum ein Massenprodukt oder ein Produkt in größerer Stückzahl. Aber generell ableiten lässt es sich nicht, dass es einen typischen Schwimmbadtyp für Deutschland gibt.
Wie groß ist denn die Nachfrage aktuell nach der Pandemie nach privaten Pools?
Ja, also man merkt schon etwas diese Haltung, dass also oder den Einfluss auch der Inflation und dem generellen Umfeld international gesehen, dass hier eventuell eine Dämpfung eintreten wird, aber gleichwohl ist die Nachfrage da. Ich denke einfach auch mal, dass man sich etwas länger jetzt überlegt oder längfristiger, schaffe ich mir ein Schwimmbad an und wartet vielleicht etwas ab, aber nach wie vor werden die nachgefragt, auch gebaut und das wird auch weiterhin anhalten. Man muss das vielleicht aber auch sehen, dass generell der Trend in den letzten Jahren, und Sie haben auch das Stichwort Pandemie erwähnt, in der Zeit natürlich viel gebaut wurde und wenn jetzt, sage ich mal, die eher eine Dämpfung eintritt der Nachfrage, dann bedeutet das nicht, dass es jetzt sehr viel weniger werden, sondern vielleicht auf ein sogenanntes normales Vor-Pandemie-Niveau sich wieder einpendelt.
Ihr Unternehmen sitzt im Raum Stuttgart. Wenn ich jetzt in den Dürremonitor schaue vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dann sehe ich, dass Ihre Region von den beiden Kategorien extreme Dürre und außergewöhnliche Dürre betroffen ist. Ist das zu verantworten, in so ein Szenario hinein private Pools zu bauen?
Ja, diese Dürrezonen, die machen natürlich schon etwas die Runde. Aber generell muss man natürlich jetzt auch mal so sehen, dass Schwimmbäder aus meiner Sicht und ich denke auch aus Sicht vieler anderer Personen hier ein bisschen in eine Ecke gedrückt werden. Man muss das auch mal so sehen, dass der Wasserverbrauch insgesamt für die Schwimmbäder, wenn man das mal sauber durchrechnet, natürlich einen Bereich erreicht von weit unter 0,5% am gesamten Wasserverbrauch. Das zum einen. Zum anderen ist es natürlich so, dass ja über Jahre, also ich kann es grob sagen, seit rund 10, 12 Jahren die Schwimmbadbranche natürlich auch im Bereich der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sehr viel getan hat, um einfach hier frühzeitig, also nicht erst jetzt, sondern schon vor über einem Jahrzehnt begonnen hat, darauf hinzuweisen, passt auf, dass hier einfach auch nicht unnötig mit Ressourcen umgegangen wird, also nicht nur Wasser, es geht ja auch um das Thema Energie selber, also Strom, sodass man also auch energieeffiziente Antriebe durch den Einbau von Abdeckungen, Verdunstungsverluste, Wasserverluste generell minimiert. Also das heißt, man tut bereits sehr, sehr viel, um den Einsatz Wasser, um auf Ihre Frage zurückzukommen, erheblich zu reduzieren.
Ich habe mal Osterurlaub in Frankreich gemacht und der Vermieter war gerade dabei, seinen Pool wieder in Betrieb zu nehmen, also einen Privatpool. Und er hat riesengroße Gebinde von Chemikalien in das Wasser reingekippt und uns auch inständig gebeten, da bloß nicht einen Finger oder eine große Zehe reinzustecken. Sah für mich ganz schön ungesund aus, roch auch so. Ja. Wäre es nicht besser, ins öffentliche Schwimmbad zu gehen, wo sich Profis um eine standardisierte Wasserqualität kümmern?
Es ist natürlich so, dass die privaten Schwimmbäder erstmal in der Wasserqualität natürlich den gleichen Anspruch haben müssen und es wird auch per Regelwerke geregelt.
Aber also nicht überprüft.
Das muss natürlich der Betreiber überprüfen oder die Schwimmbadbaufachfirma. Natürlich, klar. Also da ist jetzt nicht permanent wie im öffentlichen Bad hier Betriebspersonal da, wo mehrfach am Tag hier prüft und misst, das sicher nicht. Man muss aber das auch in eine andere Relation setzen. In einem privaten Schwimmbad ist der Betrieb oder die Benutzung natürlich nur ein Bruchteil. Das heißt, ich habe hier generell und sollte auch generell geringer einsetzen oder an chemikalischen Zubereitungen. Das heißt Desinfektionsmittel, pH-Korrekturmittel etc. Und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Ansatz, den wir hier besonders im privaten Schwimmbadbereich forcieren, dass wir eigentlich nur das zugeben, was man auch tatsächlich benutzt. Also das Stichwort bedarfsabhängige Dosierung zum Beispiel und damit eine gleichbleibende Wasserqualität, was jetzt übrigens auch wieder in der Folge dazu führt, dass natürlich unnötige Begleitstoffe, Zubereitungen nicht im Beckenwasser auftauchen und ergo das Wasser auch viel länger dann im Pool verweilen kann.
Passiert es Ihnen eigentlich heute, dass Ihnen Poolbesitzer sagen, bau das mal bitte zurück, ich will meinen Pool wieder abschaffen?
Nee, also das erstaunlicherweise nicht. Höchstens mal Umbau oder Erweiterung.
Das sagt Frank Eisle. Er plant private Pools und öffentliche Schwimmbäder und er übernimmt gegebenenfalls auch die Baubegleitung. Besten Dank für den Einblick in Ihre Branche, Herr Eisle.
Ja. Vielen Dank, Frau Weber, für das Interview.
Wir sprechen darüber, wie wir im großen und im kleinen Maßstab umgehen sollten mit der Ressource Wasser. Und dazu gemeldet hat sich bei uns Katrin.
Ja, wir nutzen auch Badewasser. Also erstmal wird die Wanne nicht mehr voll gefüllt und dann nutzen wir auch teilweise das Badewasser zum Spülen, für Toilettengang, für die kleinen Vorgänge und jegliche Art von Tee und Restwasser zum Gießen für die Balkonpflanzen. Wir versuchen auch selber, unser Kind auf Wasser sparen zu mobilisieren. Wir halten das Thema für sehr wichtig und dass du das mal mitkriegst, dass auch sehr wichtig ist und die Kinder auch zu sensibilisieren darauf.
Also es ist auch eine Bildungsfrage, höre ich bei Katrin raus. Und angerufen bei uns unter 0331 70 99 111 hat auch Thorsten, und zwar zum Thema Brunnen.
Ich rufe aus Panketal an. Wir waren ja einer der Orte, die letztes Jahr schon durch ein Sprengverbot aufgefallen sind, bundesweit. Ich denke, ein Thema wird ganz wenig beachtet, nämlich das der privaten Brunnen. Die ganzen privaten Brunnen, die auf den Grundstücken existieren, da wird sehr viel Wasser entnommen, was man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel weiter. Und ich würde vorschlagen, dass man die Nutzung der privaten Brunnen entweder reglementiert oder total einschränkt.
Sagt Thorsten. Und zum selben Thema, nämlich Brunnen, hat sich auch noch jemand bei uns gemeldet, der seinen Namen hier nicht gesagt wissen wollte.
Ja, ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Wasserbetriebe mal eine Untersuchung machen sollten auf den Grundstücken, wo nach meiner Erfahrung sehr, sehr viele Brunnen Grundwasser ziehen, die nicht angemeldet sind und nicht registriert sind, also Schwarzgeburt zum Beispiel. In ihren Garagen. Es wird immer alles auf die großen Abnehmer geschoben, aber wenn Hunderttausende das Grundwasser anzapfen, schwarz anzapfen, dann ist das, denke ich mal, ein sehr großes Problem.
Also nochmal das Thema Brunnen, tatsächlich interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber leuchtet mir ein auf jeden Fall, dass man das dann auch nochmal auf den Radar nehmen müsste. Und gemeldet bei uns hat sich auch Dani.
Für mich ist der größte Frevel beim Wasser, dass das Trinkwasser für die Toilettenspülung verbraucht wird. Das könnte man in jedem Haushalt, in jeder Firma, überall verändern. Das wäre sehr viel Ersparnis an Trinkwasser.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Guten Tag. Wir sprechen in dieser Sendung über unser Wassermanagement. Und offenbar ist Martina aus Friedenau da sehr, sehr glücklich mit diesem Thema, denn sie schreibt: herzlichen Dank für mein Thema. Und sie hat eine ganze Menge Vorschläge, was getan werden könnte. Und ich habe das Gefühl, bei Martina ist auch der Gedanke, Geld ist ein starker Anreiz für Menschen. So sagt sie zum Beispiel: Wasseruhreneinbau in Mietwohnungen, das muss für den Vermieter finanziell attraktiver werden, sodass Vermieter geringere Kosten auf die Betriebskosten umsetzen können, sodass jeder Mieter selbstständig den Verbrauch einsehen kann und selbstständig sparen. Alte Druck-Klo-Spüler müssen verboten und ausgetauscht werden. Also da soll unterschieden werden, vermute ich, Martina, zwischen großem und kleinem Geschäft und dem entsprechenden Wasserbedarf. Dann schlägt sie vor, Entsiegelungen der Hinterhöfe finanziell für Vermieter und Mieter steuerlich belohnen und voranbringen, Regentonnen aufstellen an Mietshäusern, statt das Regenwasser über die Abflussrohre in die Gullis fließen zu lassen, Regenwasserspeicher auf Dachböden aufstellen für Klo, für Waschmaschinenspülung und Gastronomen belohnen, wenn sie öffentliche Vorgärten entsiegeln. Also da sagt Martina, wenn wir da eine Preisschraube drehen, bewegt sich was. Geschrieben hat auch Loni aus Weißensee und schreibt: am meisten stört mich, dass es nach wie vor großflächige Versiegelungen um neue Häuser herum gibt, statt dass da Wabensteine beispielsweise verlegt werden. Und auch sie hat ein Herz für die Fragesteuerung per Preis, denn sie schreibt: meiner Meinung nach sollte Wasser teurer werden, und zwar wesentlich, vielleicht sowas wie ein Verbrauchssockel pro Person, und darüber hinaus wird's teurer. Wenn Sie diese Sendung häufiger hören, dann wissen Sie, wir gucken gerne auch mal außerhalb des eigenen deutschen Tellerrandes, wie mit dem jeweiligen Thema, das wir in der Sendung verhandeln, wieder umgegangen wird. Und heute wollen wir uns mit Wassermanagement beschäftigen in Indien. Indien, das wissen Sie, hat eine riesengroße Bevölkerung und auch einen großen Wassermangel. Wie also wird Wasser dort gemanagt? Wir hören es von Franziska Almler aus Neu-Delhi.
Also gerade jetzt im Sommer ist Wasser in Indien ein knappes Gut. 18% der Weltbevölkerung leben ja hier. Doch Indien verfügt nur über 4% der Wasserressourcen. Damit ist es das Land mit dem größten Wassermangel der Welt. Und das zeigt sich natürlich deutlich. Hunderte Millionen Inderinnen und Inder haben noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und die Situation wird sich durch den Klimawandel auch weiter verschärfen. Die Regierung greift punktuell ein. In Neu-Delhi zum Beispiel entsteht gerade die größte Kläranlage Asiens. Aber auch das ist angesichts des immensen Wasserverbrauchs, allein hier leben ja mehr als 30 Millionen Menschen, natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Noch viel schlimmer ist aber die Situation auf dem Land. Dort haben viele Menschen nicht mal einen Wasseranschluss. Darunter leiden vor allem die Frauen, die das Wasser ja heranschleppen müssen. Sie müssen oft stundenlang anstehen oder lange Wege zurücklegen.
Berichtet Franziska Almler aus Neu-Delhi. Wie sieht's aus mit dem Wasser in Israel? Einerseits ist das ja eine Techie-Nation, also mit vielen technologischen Lösungen. Andererseits war ich da, das ist aber nur auch schon ein paar Tage her, so etwa 15 Jahre, mal unterwegs und da sind wir den Jordan hochgefahren und ich dachte, das wäre so ein biblischer Strom und war einigermaßen perplex, was für ein dünnes Rinnsal das damals war. Also, wie wird in Israel umgegangen mit Wasser? Für uns berichtet Jens Fehrenkotte.
Die Zahlen spiegeln die massiven Investitionen und Innovationen wider, die Israel seit vielen Jahrzehnten in die gesicherte Wasserversorgung gesteckt hat. Rund 80% des Trinkwassers im Land kommen mittlerweile aus dem Meer. Der Grund? Seit 2005 hat Israel sehr leistungsstarke Entsalzungsanlagen gebaut. 6 gibt es davon, die 7. soll bald in Betrieb gehen. Damit wird aus Salz Trinkwasser gewonnen. Zudem wird die Abwasseraufbereitung großgeschrieben. Israel behandelt ca. 80% seines Abwassers, um es als Bewässerungswasser für die Landwirtschaft und öffentliche Arbeiten wiederzuverwenden. Für den Großraum Tel Aviv liegt die Wiederaufbereitungsquote des Abwassers bei 100%. Eine landesweite Kampagne, mit Wasser sparsam umzugehen, sorgte dafür, dass die Einwohner ihren Wasserverbrauch um mehr als 10% senkten. Der wichtigste Süßwassersee des Landes ist der See Genezareth, in den der Jordanfluss einmündet und am südlichen Ende wieder austritt. Nach einer anhaltenden Dürrephase vor einigen Jahren baute die israelische Wasserbehörde eine Pipeline, mit der entsalzenes Meerwasser in den See gepumpt werden kann.
Soweit Jens Fehrenkotte aus Tel Aviv. Vorhin ging es hier in dieser Sendung schon mal um den Wald, um eine Notwendigkeit, auch unseren Wald umzubauen. Ein Hörer hatte sich dazu gemeldet und der zog dann den nächsten Hörer nach sich. Herr Berbig hat uns angerufen und meint dies.
Zu dem Thema, ob man Wald schnell umbauen kann, aus meiner Sicht nein, weil das ist eine Generationssache. Wir kriegen also keine kurzfristige Lösung. Was wir kurzfristig lösen müssen, ist, wir müssen die Verdunstungsenergie in unseren Wäldern senken. Das heißt, eine Bodenvegetation aufbauen und daraus resultieren in Schichtenwald klimaresistente Mischwälder. Kurzfristig keine Lösung in Sicht.
Kurzfristig keine Lösung in Sicht, so die Auskunft von unserem Hörer Herrn Berbig. Und gemeldet hat sich Lutz und auch bei dem geht's um die Fauna.
Ja, Mut zur Blühwiese und das betrifft sowohl den privaten als auch öffentlichen Raum. Die Hälfte des Wassers kann gespart werden, wenn man das höher stehen lässt und auch was für die Insekten dann lässt. Und keiner sollte Angst haben vor seinem Nachbarn, bloß weil er seinen Rasen mal länger wachsen lässt, dass er gleich sozusagen der unordentliche Deutsche ist. Also das muss in den Köpfen, da muss was passieren. Dann sparen wir viel Wasser zur unnötigen Bewässerung von kurz gemähten Rasen.
Sagt Lutz und ich vermute, er ist ein Laubenpieper, oder? Und angerufen bei uns hat auch Eberhard.
Ich habe einen Feenhauspark in der Uckermark mit 100.000 Quadratmetern. Weite Teile von dem bewässern wir natürlich. Und das machen wir mit 3 Grundwasserbrunnen. Dieses Grundwasser ist auch völlig ausreichend zum Bewässern dieser ganzen Grünflächen und Pflanzen. Ich plädiere absolut dafür, diese Grundwasserbrunnen meldepflichtig zu machen, dort Wasseruhren anbringen zu lassen und dann einen Überblick zu bekommen, wie viel tatsächlich aus dem Grundwasser entnommen wird und dort eine Gebühr zu erheben, die aber natürlich dann signifikant niedriger sein muss als fürs Trinkwasser, das ja wesentlich höheren Qualitätsüberwachungen standhalten muss.
Ein interessanter Punkt, den wir auch schon zweimal hatten hier per Hörereingabe in dieser Sendung, die Brunnen, die es gibt, die Grundwasserbrunnen. Und Eberhard sagt, ich möchte dafür zahlen. Vielleicht erhört sie ja jemand, Eberhard. Und gemeldet bei uns hat sich auch Axel und der sagt, fasst euch mal an die eigene Nase, ich versuch's auch.
Also ich würde mich gerne auch an die Nase fassen und vielleicht andere auch, indem man vielleicht den Spargelkonsum vielleicht mal kontrolliert, wie viel Wasser da verbraucht wird. Und Golfplätze sind vielleicht auch ein Thema. Ich habe eine kleine Laube am Sediner See, dort gibt es kaum noch Wasser und das ist ein Hauptgrund. Vielleicht hilft das ja irgendwie.
sagt Axel. Und da würde ich gern noch einen kleinen Tipp dranhängen. Im vergangenen Jahr kam eine RBB-Doku raus. Auf dem Trockenen heißt die. Und da ging es unter anderem genau um besagten Sediner See. Der schrumpft und schrumpft und schrumpft. Finden Sie ganz einfach auf rbb-online.de. Wenn Sie da mal suchen mit Auf dem Trockenen oder ich schätze, wenn Sie RBB und Sediner See reinhacken in die Suchmaschine Ihres geringsten Misstrauens, kommen Sie auch daraus. Kann ich sehr empfehlen. Sie hören Radio 1 und wir haben in dieser Sendung über das Wasser gesprochen. Zwischen Dürre und Starkregen bewegen wir uns ja momentan in Deutschland und speziell auch hier bei uns in der Region. Also wie managen wir diese Ressource am besten? Wie teilen wir sie ein? Darüber haben wir heute mit Ihnen diskutiert und Ihre Ideen und Vorschläge dazu gesammelt. Es gab einige Hinweise darauf, wie Wasser gespart werden kann. Also hier zum Beispiel stellvertretend von Anne aus Tempelhof.
Wir haben im Haushalt so Kleinigkeiten, wo wir Wasser sparen können. Zum Beispiel haben wir die Brause auf weicheren Druck gestellt. Wir schütten das Kartoffelwasser nicht weg, sondern nutzen eben für den Garten ohne Salz dann eben gekochtes Obstwasser. Wenn wir Obst abgespült haben, heben wir auf. Und auch mal gibt es ja Reste in Wassertanks von der Kaffeemaschine, die sind dann schön für die Vogeltränke oder eben ansonsten auch mal eine halbe Kanne Tee, die übrig geblieben ist, geht auch mit rein. Also kann man schon sehr viel Wasser zum Wässern im Garten oder auf dem Balkon nutzen.
Also Wasser auffangen, sagt Anne. Damit sind wir beim Wassersparen im privaten Bereich. Das ist richtig, das ist wichtig. Aber natürlich muss das Ganze auch auf größerer Ebene stattfinden. Unser Hörer Stefan meint, zum Beispiel, indem wir die Wälder verändern.
Das Bundesland Brandenburg ist eines der waldreichsten Bundesländer. Unser Wald ist aber ca. zu 70% durch die Kiefer geprägt und reine Nadelwälder tragen nicht dazu bei, dass Grundwasser neu gebildet wird, dass also das Wasser in der Landschaft gehalten wird. Wir müssen also dringend den Waldumbau vorantreiben und klimastabile Mischwälder mit sehr viel Laubholz in unseren Kiefernwäldern etablieren, um das Wasser so lange wie möglich in der Landschaft zu halten.
Über die richtige Bepflanzung in trockenen Zeiten habe ich auch mit dem Pflanzenplaner David Zimmerling gesprochen. Der forscht an der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik in Großbeeren und er versucht herauszufinden, welche Pflanzen klarkommen mit Trockenheit.
Die eine Pflanze für die Zukunft ist tatsächlich sehr schwer zu definieren. Also es wird wahrscheinlich eine Veränderung geben der Arten, die wir verwenden können. Und man kann so eine Gruppe von Pflanzen ausmachen, die mit Trockenheit ganz gut klarkommen können. Eine Art, mit der wir bis jetzt gute Erfahrungen gemacht haben, nennt sich Bygnanthemum, Bygnanthemum tenuifolium. Manchmal findet man das als Scheinbergminze zum Beispiel. Mhm. Das ist eine nordamerikanische Staude. Die fängt ein bisschen später an mit Blüten. Also so im Hochsommer wird auch sehr, sehr stark beflogen von verschiedenen Wildbienen. Und die ist tatsächlich relativ robust, was jetzt auch die Trockenheit und das wenige Wasser angeht.
Also die Scheinbergminze, außerdem hat er noch das Eselsohr genannt, als eine Pflanze, die mit Dürre klarkommt und die von Insekten geliebt wird. Dann habe ich noch über eine andere Quelle mutmaßlicher Wasserverschwendung gesprochen und zwar mit dem Poolplaner Frank Eisele. Private Schwimmbäder in Zeiten von Wassermangel, geht das noch, haben wir besprochen. Aber er sagt, so groß ist der Anteil von Pools am Wasserverbrauch nicht.
Man muss das auch mal so sehen, dass der Wasserverbrauch insgesamt für die Schwimmbäder, wenn man das mal sauber durchrechnet, natürlich einen Bereich erreicht von weit unter 0,5% am gesamten Wasserverbrauch. Zum anderen ist es natürlich so, dass seit rund 10, 12 Jahren die Schwimmbadbranche begonnen hat, darauf hinzuweisen, passt auf, dass hier einfach auch nicht unnötig mit Ressourcen umgegangen wird, also nicht nur Wasser, es geht ja auch um das Thema Energie selber, also Strom, sodass man also auch energieeffiziente Antriebe durch den Einbau von Abdeckungen, Verdunstungsverluste, Wasserverluste generell minimiert.
Sie hatten eine Menge Ideen, wie im Großen, was die Infrastrukturen betrifft, wie aber auch im Kleinen, im privaten Bereich Wasser gespart und anders genutzt werden kann. Vielen Dank für diese vielen Anrufe und solche Themen lieben wir natürlich, die im Großen wie im Kleinen funktionieren. Wenn Sie so ein Thema haben, das Sie umtreibt, vielleicht irgendwas, was bei Ihnen im Kiez-Thema ist, oder aber irgendwas, wo Sie sagen, das ist doch global total wichtig. Schreiben Sie es uns gern und zwar mit einer Mail an dieweber@radio1.de und wir backen dann eine dreistündige Sendung draus. Ich schulde Ihnen noch das Thema der kommenden Woche, also das, was wir dann diskutieren wollen am Freitag. Und vielleicht haben Sie ja gestern die Berichterstattung verfolgt und mitbekommen, dass die Berliner Bezirke gerade dabei sind, sich warm anzuziehen und sich einzurichten auf massive Einsparungen. Denn es muss gespart werden, sagt der Finanzsenator Evers. Sparen sei unumgänglich und die Bezirke heulen auf. Sie sagen, boah, bei uns kommen Einsparungen von um die 20 Millionen Euro zu. Das müssen wir besonders aus sozialen Projekten und Einrichtungen rausnehmen. Das gefährdet ganz konkret Sozialarbeit, Obdachlosenprojekte und die Suchthilfe. Also können wir uns dieses Sparen leisten? Das wollen wir in der kommenden Woche, heute in einer Woche diskutieren und zwar unter dem Titel Geplante Kürzungen im Sozialwesen. Spart der Berliner Senat zu hart? Und auch da interessieren uns natürlich wieder alle Perspektiven, die es so geben kann auf dieses Thema. Vielleicht arbeiten Sie in einem Obdachlosenprojekt, vielleicht sind Sie Anwohnerin von einer sozialen Einrichtung oder aber Ihre Kinder nehmen eine solche in Anspruch oder aber Sie, keine Ahnung, arbeiten in einem Berliner Bezirk und kennen die Bilanzen und wissen, wie knapp da alles ist. Also alle Meinungen sind da wieder gern gehört. Wenn Sie jetzt schon eine dazu loswerden möchten, zur Frage, ob der Berliner Senat zu hart spart im Sozialen, dann können Sie die jetzt schon loswerden und zwar auf unseren Anrufbeantworter 0331 70 99 555.